Denkfabrik Demokratie. Der Podcast für Demokratieentwicklung. Mit Christian Gieselmann.
Hallo, mein Name ist Christian Gieselmann. Ich beschäftige mich mit Politik, Wirtschaft und Gesellschaft unter dem Aspekt Haltung und Verantwortung. Die Sicht eines Ingenieurs auf die Themen der Zeit mit der Intention, Lösungswege aufzuzeigen. In meiner letzten Folge habe ich gesprochen über Versicherungspflicht für Hausbesitzer. Mein Thema heute: Warum stockt die Elektrifizierung zur Klimaneutralität? Hierzu eine Einleitung. Im ersten Quartal 2024 ist der Absatz von Wärmepumpen gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf circa die Hälfte eingebrochen. Die Umstellung der Heizung auf Wärmepumpen ist ein großer Baustein, den mittels erneuerbaren Energie erzeugten Strom zum Heizen zu nutzen und auf fossile Brennstoffe wie Öl und Gas zu verzichten. Im Mai 2024 wurden 30% weniger E-Autos zugelassen in Deutschland gegenüber dem Vorjahresmonat. Auch hier gibt es denselben Ansatz wie bei den Wärmepumpen. Um das Emittieren von CO2 bei den Kraftfahrzeugen deutlich zu reduzieren, ist ohne die Umstellung von Verbrennern auf Elektrobetrieb nicht erreichbar, da letztendlich das E-Auto von erneuerbaren Energie geladen wird. Hier auf E-Fuels oder Wasserstoffinfrastruktur zu warten, würde eine Jahrzehntverzögerung bedeuten. Was ist denn die gängige Meinung, woran das liegen mag, dass die Anschaffung von Wärmepumpen und E-Autos in Stocken geraten ist? In den Medien wird darüber spekuliert, dass die Gesetzeslage nicht klar ist, dass in der Tat nicht besonders gut auf den Weg gebrachte neue Heizungsgesetz von Habeck und die holprige Kommunikation der Bundesregierung haben Verunsicherung geschaffen. Die Fördermöglichkeiten wurden spät nachgeschärft und wegen der Haushaltssperre aufgrund des Verfassungsgerichtsurteils gab es Unsicherheit. Manche glauben, es wäre die mangelnde Förderung der erneuerbaren Energien, die Energiewende verzögert. Diese Gründe mögen eine Rolle spielen, aber die wirklichen Gründe liegen dann doch eher an der persönlichen Wirtschaftlichkeitsberechnung und der Risikoabwägung bei einer Investition. Es werden kaum Analysen gemacht, wie hoch für den Konsumenten die Kosten für seine Wärmepumpe sind oder für den Betrieb seines E-Autos. Die Anschaffungskosten spielen einen sehr wesentlichen Aspekt bei allen, wo das Geld knapp ist, denn eine mögliche Förderung ist nie zu 100% subventioniert. Für viele spielt die Finanzierungsfrage eine untergeordnete Rolle. Aber genau bei dieser Zielgruppe muss der Umstieg auf CO2-Reduzierung als erstes erfolgen. Auch wenn für diese Zielgruppe die Finanzierung möglich ist, umso mehr achten diese Konsumenten darauf, kostenoptimiert zu agieren und langfristig zu investieren. Welche Aspekte spielen denn bei der Wärmepumpe für eine Kaufentscheidung eine Rolle? Die Investitionen müssen langfristig sicher sein. Es darf nicht bei jeder Bundesregierung eine andere Energiepolitik gemacht werden. Funktioniert im Bestand eine Wärmepumpe? Hier sind sehr viele Unsicherheiten, wie dort eine Umstellung auch technisch funktioniert. Ich gebe hier ein Beispiel für einen Lösungsansatz. In meiner eigenen Firma habe ich das umgesetzt, obwohl die Immobilie genauso wie ich in die Jahre gekommen ist. Baujahr Babyboomer und der Bau geht steil auf die 60 zu. Somit ist kaum eine Wärmedämmung verbaut worden. Eine zeitgemäße Wärmedämmung nach KfW-Standard rechnet sich in 100 Jahren nicht. Die Heizkörperradiatoren mit Wärmetauschern statt mit Ölheizung zu betreiben, ist technisch wegen der niedrigen Vorlauftemperaturen in kalten Wintern bei minus 20 Grad nicht ausreichend. Die Lösung zu den Wärmetauschern war, ein zusätzliches Klimagerät in jedes Büro zu installieren. Hier kann jetzt im Bedarfsfall bei kalten Außentemperaturen zugeheizt werden. Die Klimageräte lassen sich im Sommer auch zum Kühlen nutzen. Bei der Klimaerwärmung ein guter Nebeneffekt. Wohin auch sonst mit dem vielen überschüssigen Solarstrom bei Sonnenschein im Sommer. Der Strompreis spielt kaufmännisch eine wichtige Rolle bei der Umstellung auf Wärmepumpen. Da im Winter kaum Solarstrom zum Heizen bereitsteht, ist ein günstiger Strompreis entscheidend. Es gibt die ersten Anbieter mit flexiblen Stromtarifen auf dem Markt. Mit Preisen wie an der Strombörse, die es ermöglichen, richtig aufzuheizen, wenn der Strom günstig ist. Entscheidend ist unser eigenes Verhalten. Wir müssen bereit sein, den Stromanbieter zu wechseln. Es gibt Strompreisunterschiede im Markt von weit mehr als 10 Cent pro Kilowattstunde. Eine Wärmepumpe benötigt für ein Einfamilienhaus im Schnitt 5.700 Kilowattstunden im Jahr. Bei 10 Cent pro Kilowattstunde sind das immerhin 570 Euro Einsparungen pro Jahr. Im Altbau deutlich mehr. Wir als Verbraucher sind nicht zuständig, die Umsatzrenditen der Stromkonzerne zu garantieren. Auch nicht die Erträge der kommunalen Stromerzeuger zu sponsern, damit kommunale Aufgaben quersubventioniert werden. Ohne einen Preisdruck werden diese Unternehmen keine Effizienzsteigerung von allein anstreben. Und zu den E-Auto-Umstellungen? Wann schaffe ich mir ein eigenes E-Auto an und nicht mehr einen Verbrenner? Wer schon mal ein E-Auto gefahren ist, der schafft sich keinen Verbrenner mehr an. Eine Probefahrt für jeden Autofahrer wäre sinnvoll. Man hat mit der Zeit ein viel entspannteres Fahren. Die Ladeinfrastruktur ist auf einem guten Weg in Deutschland. Aber da geht noch viel mehr und muss auch bei mehr Elektroautos deutlich ausgebaut werden. Besonders Laden mit den 11 kW Ladeboxen, während man parkt, wären echt sinnvoll. Aber auch wenn man unterwegs ist, will man kostengünstig laden. Eins meiner Kernanliegen ist die Abschaffung des Raubrittertums an den Schnellladestationen. Preise von 79 Cent pro Kilowattstunde an Schnellladestationen bedeuten für den Betrieb eines E-Autos mit durchschnittlich 20 Kilowattstunden Verbrauch pro 100 Kilometer Kosten von 15 Euro auf 100 Kilometer. Zu diesen Kosten fährt man auch einen sparsamen Kleinwagen. Die Argumente, die Ladeinfrastruktur wäre teuer und deshalb müssten die Strompreise so hoch sein, ist gelogen. Nehmen wir zum Beispiel einen Autobahnladepunkt mit X Ladesäulen. Die anteiligen Kosten für die Ladesäule nehme ich mit 73.000 Euro an. Da ist dann Parkplatz, Stromleitung, Trafo auch mit drin. Wobei der Trafo eventuell auch in anderen Kosten der Bereitstellung mit integriert sein kann. Wenn wir eine Abschreibung von 10 Jahren annehmen, dann kommen wir auf 7.300 Euro pro Jahr und bei 365 Tagen fallen 20 Euro Ladeinfrastrukturkosten am Tag an. Bei einer Auslastung von 10 Stunden mit 100 Kilowattstunde Ladeleistung ergeben sich Kosten von 2 Cent pro Kilowattstunde für die Ladeinfrastruktur. Die Kosten für die Serviceabrechnung, Verwaltung rechne ich erst gar nicht, da die Dienstleister in ihren Tarifen eine Kostenpauschale pro Jahr für die Ladekarte nehmen bzw. bei günstigen Tarifen auch gleich einen fixen Monatsbetrag verlangen. Die Ladesäulenbetreiber sind zum Teil auch gleich Energiekonzerne zurzeit. Diese erzeugen oder verkaufen den Strom im Schnitt für maximal 10 Cent pro Kilowattstunde. Es gibt keinen Grund, den Strompreis an der Ladesäule höher zu machen gegenüber dem normalen Haushalten, der bei ca. 30 Cent liegt. Ganz im Gegenteil. Der Energieversorger müsste einen deutlich günstigeren Tarif anbieten, da das Hundertfache eines Durchschnittshaushalts an Umsatz pro Ladesäule gemacht wird. Hier ist eigentlich Industriestrompreis angesagt. Eine Lösung kann bei Schnellladesäulen nur die Entflechtung von Energieerzeuger zu Ladesäulenbetreiber sein. Keine monopolartigen Strukturen. Ein von außen sichtbares Preisschild, wie bei den Tankstellen, was der Grundtarif kostet für welche Ladekarte. Eine bundesweite Lade-App, wie die Tank-Apps, an welcher Ladesäule ich welchen Preis habe. Eine Schnittstelle zu den Navi-Systemen der E-Auto-Hersteller, wo ich am günstigsten und effektivsten laden kann, wäre sinnig. Hier könnten sich die deutschen E-Auto-Hersteller von Tesla mal abschauen, wie so etwas perfekt umgesetzt ist. Und Tesla ist auch das richtige Beispiel, dass Laden nicht teuer sein muss. Zum Beispiel gibt es während der Nachtzeiten Sondertarife zum Laden und Tesla erzeugt keinen Strom und hat seine Ladestationen selbst gebaut und hat den günstigsten Tarif, obwohl es ein gewinnmaximiertes, börsennotiertes Unternehmen ist. Was hat denn bisher gut funktioniert bei der CO2-neutralen Elektrifizierung? Dies sind die Solaranlagen auf dem eigenen Dach. Damit erzeugt man zumindest außerhalb der dunklen Jahreszeit seinen eigenen Strom, den man selbst verbraucht. Auch die Akkus, um die Nacht mit Eigenstrom zu überbrücken, sind günstiger geworden. Mit der Anschaffung eines Elektroautos und der Einbindung der eigenen intelligenten Ladesäulensteuerung kann man überschüssigen Strom den Akku des eigenen Autos laden. So muss kaum Strom ins Netz abgegeben werden für 6 bis 8 Cent pro Kilowattstunde bei Überschuss, während im Gegenzug dieser für 30 bis 40 Cent bezogen werden muss. Warum kommt gerade die private Solarenergie schneller als andere Maßnahmen voran, obwohl die Förderung von Photovoltaik nicht mehr stattfindet? Es gab mal eine Subventionierung von Solaranlagen als auch eine sehr hohe Langzeiteinspeisevergütung, die mal bei über 50 Cent pro Kilowattstunde lag, die letztendlich wir Verbraucher bezahlen mussten. Die Solarmodule sind sehr günstig geworden. Praktisch kommt alles aus China. Die deutsche Solarproduktion ist zum Großteil vor über 10 Jahren zum Erliegen gekommen, als die damalige Bundesregierung die Subventionen deutlich gestrichen hat. Selbst wenn wir heute in Deutschland wettbewerbsfähig wären mit der Photovoltaikherstellung, so bräuchten wir Jahre, bis wir wieder notwendige Produktionskapazitäten hätten. Die Diskussion, ob China seine Solarproduktion subventioniert, um weltweit exportieren zu können, ist somit irrelevant. Objektiv müssen wir der chinesischen Staatsführung danken, dass diese auf chinesische Kosten unsere Energiewende mitfinanziert. Das gleiche gilt für die notwendigen Stromspeicher und auch für die E-Autos. Wir benötigen preisgünstige Elektrofahrzeuge, sodass auch die breite Autofahrerschaft ein E-Auto mitfinanzieren kann. Eine Verzollung von China-Importen bewirkt, dass zu viel Verbrenner weiter unterwegs sind. Auch die deutschen E-Fahrzeuge, die in China produziert werden, würden somit unter die Zollbestimmung fallen. Mein Fazit? Wir Verbraucher haben es in der Hand, den Einsatz von Wärmepumpen voranzutreiben, indem wir konsequent unsere teuren Stromtarife kündigen, zwecks Wechsel zu einem günstigeren Stromanbieter. Die E-Auto-Zulassungszahlen werden steigen, wenn die Preise an den Ladesäulen sinken. Hierzu muss der Staat den Wettbewerb fördern und Preistransparenz einfordern. Die Energiewende ist machbar und finanzierbar. Wir müssen nur aufpassen, dass sich niemand auf unsere Kosten bereichert, um die Energiewende zu verzögern. Ich bedanke mich fürs Zuhören, freue mich auf ernst gemeinte Rückmeldungen. Kontakt über meine Shownotes. Ihr Christian Giesemann.
Das war Denkfabrik Demokratie. Feedback per Mail oder auf www.denkfabrik-demokratie.de.